Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Israel im Krieg, diesmal mit einer anderen Besetzung. Ich bin Elisabeth Hausen, die Redaktionsleiterin von Israelnetz. Heute haben wir einen besonderen Gesprächspartner. Der israelische Botschafter in Berlin, Ron Prosor, ist zu Besuch in Wetzlar, wo sich unsere Zentrale befindet. Baruch haba, herzlich willkommen, Herr Botschafter.
Toda raba, ich freue mich, in die Hauptstadt der christlichen Medien zu sein. Wetzlar, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Herr Prosor, am 7. Oktober hat die Hamas ein beispielloses Massaker an Zivilisten in Südisrael verübt. Wann und wodurch wurde Ihnen bewusst, dass es mehr und schlimmer war als die üblichen Raketensalven?
Also ich glaube, dass nach zwei Tagen, wo wir wirklich verstanden haben, was da vorgegangen ist, dass Leute in ihren eigenen Häusern verbrannt wurden, ins Brand gestellt wurden, dass Frauen vergewaltigt, missbraucht waren, dass Kinder die Köpfe abgeschlagen worden sind, dass Leute hingerichtet waren wie Vieh und zusätzlich die 364 Jugendlichen, die in ein Nova Musikfestival hingerichtet worden sind, das ist für mich persönlich und auch für jeder Israeli, wir werden nicht vergessen, wo wir waren, was sie getan haben zu diesem Zeitpunkt. Und ich glaube, dass ich das schon damals gesagt habe, Israel wird nie wieder so sein wie vor dem 7. Oktober. Das wird Generationen geben, die über diesen Tag, dieser schwarze Samstag, in unsere Geschichte hineingeht.
Im ARD-Brennpunkt am Abend des 7. Oktober haben Sie Deutschland für die Unterstützung gedankt und hinzugefügt, ich zitiere, diese Unterstützung, die wir jetzt haben, heutzutage, muss auch in den nächsten Tagen und Wochen da sein, wenn wir zurückschlagen und diese Führung der Hamas auch einen Preis bezahlt und die Bevölkerung in Gaza wird daran leiden. Zitat Ende. Mittlerweile liegt der Schwerpunkt der deutschen Wahrnehmung in Politik und Medien nicht mehr auf dem Terrormassaker und den Geiseln, sondern auf der Lage der Palästinenser im Gazastreifen. Wie überrascht sind Sie über diese Kehrtwende?
Ich bin nicht überrascht. Wie Sie auch zitiert haben, habe ich es also gesehen, weil es sehr einfach ist, mit Israel Solidarität zu zeigen, wo es klare Sache ist, dass Hamas, diese Terroristen, einen solchen barbarischen Akt gemacht haben. Aber die Tatsache, dass wir uns, unsere Pflicht ist, uns zu verteidigen und das Recht haben, uns zu verteidigen, und wenn auch natürlich Zivilisten, weil es Krieg ist, verletzt oder getötet werden, die Verantwortung, das muss ich ganz klarstellen, damit man wirklich auch in diesem Podcast zwischen Ursache, Massaker und Wirkung, was hier vorgeht, Hamas ist dafür zuständig und verantwortlich. Hamas, nicht jemand anders. Es kann morgen einen Waffenstillstand geben, wenn die Geiseln wieder zurück nach Hause sind. Hamas missbraucht die humanitarische Hilfe, die hineinkommt, um das direkt zu den Terroristen zu nehmen, statt die Bevölkerung. Hamas hat Krankenhäuser zu ein Terror und also Kommandozentralen also gemacht, haben Moscheen mit Abschussraketen und Schulen zu, also kaum zu fassen, was sie getan haben. Und man muss nicht vergessen, wer verantwortlich da ist. Und für Israel ist es klar, nur wenn wir diese Infrastruktur und Führung beseitigen, können wir mit Hilfe von allen etwas Neues aufbauen. Wir werden es nie, nie lassen, noch ein Terrorstaat, genau was Hamas getan hat, wieder zu errichten. Das wird nicht passieren.
Wie kann Israel der Welt vermitteln, dass Israel nicht allein verantwortlich ist für die prekäre humanitäre Lage im Gazastreifen? Und wie kann diese sich konkret bessern?
Wir müssen also die Tatsachen wiederholen. Wir müssen also die Welt erzählen, dass obwohl Hamas die Grenzübergänge in Kerem Shalom und in die Luft gesprungen hat, also wo humanitarische Hilfe, das Erste, was sie getan haben, die israelische Armee hat jetzt eine Straße im Norden von Gaza, damit man da die Lastwagen. Es gibt kein Problem mit Anzahl der Lastwagen auf der israelischen Seite. Es gibt jetzt ein Problem, also der Verteilung und auch, wie man diese Waren auch bewahrt. Also man ist in dieser Hinsicht, die Verantwortung ist bei Hamas und Israel wird alles tun, damit die Bevölkerung auch die humanitarische Hilfe bekommt. Aber verantwortlich dafür, dass es nicht der Fall ist, ist Hamas, nicht Israel.
Zu einem anderen Thema. Weltweit gewinnen linksradikale Strömungen wie Anti-Amerikanismus und Anti-Israelismus an Gewicht. Das zeigt sich unter anderem an Universitäten und im Kulturbetrieb. Damit verbunden ist auch ein Sympathieverlust für Israel. Israel scheint politisch isolierter zu werden. Wie sehen Sie die Zukunft der Weltmeinung zu Israel und was kann Israel tun?
Erstmals möchte ich die Sache der linksradikalen Extremismus mal darstellen, die wir in Dokumenta gesehen haben, was da unter Anführungszeichen zwischen also Kunstfreiheit oder Meinungsfreiheit, das ist doch kaum zu fassen, was da man da erlaubt hat. Wir haben es in der Berlinale jetzt gesehen, wo also Künstler, die Israel dämonisieren und delegitimisieren, auf die Bühne stehen, Preise bekommen, also ohne ein Wort über die Geiseln, ohne ein Wort über den 7. Oktober, in diesem Bereich linksradikalen gibt es einen linksradikalen Antisemitismus, der wirklich gefährlich ist. In dieser Hinsicht ist es wie, steht der Tropfen, hüllt den Stein. Das ist Tropf, Tropf, Tropf der Dämonisierung und Delegitimisierung des Staates Israel. Leider ist es nicht nur linksradikal, es gibt also Rechtsantisemitismus und es gibt auch muslimischer Antisemitismus, wo Juden jetzt in Deutschland Angst haben, mit einem Kippa in der S-Bahn oder U-Bahn zu fahren oder Hebräisch zu sprechen, wo Molotow-Cocktails auf Synagogen fliegen und auch Hakenkreuze auf Türen jüdischer Einwohner. Das muss straflich und auch gesetzlich, man muss gegen die Leute angehen. Wenn man gegen die nicht angeht, sind sie ein trojanischer Pferd der deutschen Demokratie. Die missbrauchen die deutsche Demokratie.
Vom Antisemitismus in Deutschland nochmal zurück zur Hamas. Nicht nur die Charta der Hamas, auch die Charta der palästinensischen Befreiungsorganisation PLO enthalten anti-israelische und antisemitische Elemente. Warum machen die Israelis nur selten auf diese radikalen Inhalte der Chartas aufmerksam?
Sie haben völlig recht, wir müssen es tun. Wir müssen auch unsere Zuhörer auch darauf aufmerksam machen, dass seit der Nationalsozialisten hier in Deutschland gibt es keinen Platz in der Welt, wo es als Staatsräson bei Hamas geschrieben werden, die Auslöschung des jüdischen Volkes. Sie schreiben es, sie haben es auch in der Charta gesetzt und sie haben es am 7. Oktober auch in die Tat umgesetzt. Aber damit unsere Zuhörer das verstehen, es ist Staatsräson, gut, bei Hamas und auch andere, also die Auslöschung des jüdischen Volkes. Und das müssen wir zusammen bekämpfen und auch in der Öffentlichkeit ganz klar darstellen, mit wem wir es wirklich zu tun haben. Das vergisst man.
Und wie reagieren Sie, wenn jemand sagt, aber die Charta ist doch abgewandelt worden und das ist nicht mehr drin?
Es ist überhaupt nicht, aber es ist drin. Sie sagen es, sie wiederholen es, sie schreiben es und wir haben einfach gedacht, nein, sie werden wahrscheinlich diese tödliche Ideologie irgendwann also anders darüber nachdenken. Nein, sie bestehen darauf, ich kann Ihnen zitieren, also was sie sagen, also nicht nur, also jeder Jude oder Jüdin, der sich hinter einem Baum sich versteckt, wir haben also die Verantwortung oder wir müssen also ganz darauf bestehen, die zu ermorden, damit keiner da noch am Leben bleibt. Und das können wir nicht akzeptieren, aber nicht nur wir. Das kann die Welt nicht akzeptieren. Und viele, viele in Gaza sind mit dieser Ideologie eigentlich übereinstimmen und verstehen und unterstützen es. Und übrigens, in einer Umfrage in der Westbank haben mehr als 80% der Palästinenser in der Westbank gesagt, dass sie genau uns schlachten werden wie Hamas am 7. Oktober. Und das muss man irgendwie in Europa und in den Westen verstehen, mit wem wir es zu tun haben.
Die Hamas hat bekanntlich die Gräueltaten vom 7. Oktober auf Video festgehalten. Dennoch leugnet sie mittlerweile den Terrorangriff und viele schenken ihrer Behauptung Glauben. Wie erklären Sie sich diese Absurdität? Sollte Israel nicht vielleicht doch den Film, der bislang vor allem Politikern und Journalisten gezeigt wird, öffentlich machen?
Ich glaube, dass Sie völlig recht haben. Also wir müssen das zeigen. Wir haben es doch gezeigt. Es gab bei uns immer die Diskussion, weil die Familien nicht wollten, dass diese Bilder auch rausgehen. Aber diese Tatsachen, und das zeigt, wie problematisch diese Fake News ist, dass man das wirklich ganz klar darstellt und zeigt, was sie getan haben und dass man das nicht verleugnet. Und übrigens, aus meiner Sicht, diejenigen, die den 7. Oktober nicht ganz klar verurteilen, sind keine Ansprechpartner. Mit denen werde ich nicht sprechen und mit denen können wir nicht Frieden erzielen. Für mich ist es ein Rubikon. Diejenigen, auch hier, diese muslimischen Verbände hier in Deutschland, die das nicht klar verurteilen oder irgendwie relativisieren, da gibt es viele, mit denen möchte ich gar nichts zu tun haben.
Dann bleiben wahrscheinlich im Moment nicht mehr viele übrig, die Ansprechpartner für Sie sind.
Wir müssen die finden, diejenigen, die das unterstützt haben, sind keine, nicht nur für mich, sollen und können nicht Ansprechpartner für ein friedliches Nahen Osten sein.
Der Kolumnist Jan Fleischhauer schrieb Anfang März in seiner Kolumne, dass die Vereinten Nationen, wie sie es noch vor 20 Jahren gab, nichts mehr mit den aktuellen UN zu tun haben. Er nennt sie die größte Organisation zur Terrorunterstützung und fordert den Ausstieg Deutschlands. Als früherer UN-Botschafter kennen Sie die Organisation. Hat sie sich zum Schlechten gewandelt oder war sie in Ihrer Zeit auch schon so?
Nehmen wir Tatsachen. Als die UNO gegründet worden ist, gab es 52 Mitgliedstaaten. 1945. Heute gibt es 193 Mitgliedstaaten. Die letzte dran war Südsudan. Davon sind nur 89 demokratische Staaten, wie die UNO die definiert. Das heißt, mehr als 100 haben keine Ahnung, mit was demokratische Strukturen zu tun haben. Und wenn wir darüber zusammen mal denken, wo spielt die UNO wirklich eine Rolle in der Welt, wo man Probleme oder Konflikte löst? Spielt die UNO eine Rolle mit Iran? Nein. Mit Russland? Nein. Mit Gaza? Nein. Mit Nordkorea? Die Antwort ist nein. Das heißt, die UNO in den letzten Jahren wirklich, weil also die Mitgliedstaaten, die nicht demokratisch sind, diese Oberhand haben. Also es gibt also Resolutionen, wo man an der UNO eine Mehrheit bekommen kann, um zu sagen, dass heute, obwohl wir um 12 Uhr Mittag sind, also können die also wählen und sagen, dass jetzt 12 Uhr nachts ist. Und da gibt es eine Mehrheit dafür. Das heißt, UNO muss sich ganz, ganz anders also ändern. Heute ist die UNO in vielen Teilen, obwohl die UNO macht gute Sachen, also nicht nur schlechte, aber nicht im Bereich jetzt politischen Bereich. Und wir sehen es, also UN Women, also als ob diese Vergewaltigung und Missbrauchen von israelischen Frauen überhaupt nicht stattgefunden hat. Für mich ist es wirklich, also wie man sieht, als ob Israelis und Juden mit verschiedenen Elle gemessen werden. Und das muss wirklich, also wir müssen alle dagegen kämpfen.
Bei ukrainischen Frauen sagt die UNO, oh wie furchtbar. Und bei israelischen Frauen sagt sie, beweist uns doch erstmal, dass es Vergewaltigungen gegeben hat. Genau. Und dann finden wir es vielleicht furchtbar. So in dem Sinne?
Genau in diesem Sinne.
Noch ein anderes Thema. Sie haben vor über 20 Jahren an Friedensverhandlungen mitgewirkt. Aktuell bestimmt der Krieg die Wahrnehmung. Haben Sie eine Perspektive für ein friedliches Zusammenleben?
Ja, ich glaube, dass ich habe es vorher gesagt, die Palästinenser hatten mehr als eine Möglichkeit, wirklich einen Staat zu gründen. Und ich bin völlig überzeugt, dass es nicht wirklich all diese Jahre wirklich um eine Entstehung eines palästinensischen Staates gegangen ist, sondern eigentlich um das Existenzrecht eines jüdischen Staates. Und wenn sie nicht akzeptieren, dass wir da sind, dann ist es sehr, sehr schwierig, jetzt Frieden zu erhalten. Ich bin sehr optimistisch, was wir mit dem Abraham-Abkommen, mit den Emiraten, mit den Bahrainis, mit den Marokkanern, ich glaube, dass das wirklich der Weg vorwärts ist und wir müssen das unterstützen, weil wir in diesem Bereich ein Menschen zu Menschen oder People zu People, sie besuchen uns, wir besuchen sie, wir sehen, dass die Einstellung oder Vorstellung voneinander eigentlich anders ist, nachdem man sich trifft. Und das müssen wir mehr machen mit unseren Nachbarn, um letztendlich langfristig auf Frieden zu erzielen.
Vor dem 7. Oktober gab es Gespräche mit Saudi-Arabien und Sie waren auch schon gut vorangeschritten. Wie bewerten Sie die Chancen auf ein Abkommen mit Saudi-Arabien im Augenblick?
Also erstmals, wie Sie gesagt haben, das muss es wiederholen, wir waren schon nah dran mit Saudi-Arabien und es ist kein Zufall, dass Iran, um das zu zerstören, also Hamas unterstützt hat, diesen Massaker zu tun. Ich glaube, dass ich bin optimistisch. Ich glaube, dass letztendlich, wenn Hamases Infrastruktur und Führung beseitigt ist, können wir die Saudis und die anderen auch arabischen Staaten dazu bringen, etwas neu aufzubauen mit anderen Strukturen. Ich bin in dieser Hinsicht optimistisch, aber zuerst muss man ganz klar diese Infrastruktur und Führung beseitigen. Anders funktioniert es nicht. Und ich habe eine Analogie gegeben, ein Feuer im Wald, wenn man 80% des Feuers löscht und 20% da lässt, dann ist es klar, dass in 2-3 Tagen dieser Wald wirklich wieder Feuer hat. Das mache ich mit 20% von Hamas ist noch da. Wir müssen diese Infrastruktur völlig beseitigen.
Wie erklären Sie sich, dass das ausländische Politiker international sich so an Rafah festbeißen und jetzt alle sagen, nach Rafah dürft ihr aber nicht, nachdem sie vorher ja teilweise kritisch, aber auch teilweise wohlwollend gegenüber der Militäroperation waren?
Ich glaube, dass es gab auch diejenigen, die schon am Anfang an gesagt haben, dass Israel nicht mit Bodentruppen hinein und also uns wirklich Ratschläge zu geben in diesem Bereich, ist es also aus meiner Sicht problematisch, weil wir sehen, dass diese Infrastruktur von Hamas, auch in Rafah, also wir haben da noch 4 glaube ich, also Battalions von Hamas, die noch da sind. Und sie haben gestern gesehen, wie sie auch Raketen auf Ashdod wieder geschossen haben. Wir können das nicht so lassen. Und wir werden alles tun, damit die Bevölkerung, ich weiß, dass es viele sind, in Sicherheitszonen gebracht werden. Und ich verstehe, warum die Welt eigentlich also besorgt ist. Aber man muss auch verstehen, warum Israel das nicht so lassen kann.
Botschafter benötigen Personenschutz und israelische Diplomaten erst recht. Nach dem 7. Oktober wurden die Sicherheitsvorkehrungen für israelische und jüdische Einrichtungen noch einmal verschärft. Wie sicher fühlen Sie sich in Deutschland?
Ja, ich fühle mich sicher in Deutschland. Ja, ich fühle mich sicher. Ich werde also in viele und ich reise überall. Ich glaube, dass ich jetzt von 14 aus 16 Bundesländern schon besucht habe. Also ich werde auch sehr schön empfangen, also vom Ministerpräsident und runter. Und ich fühle mich also sicher und wohl. Aber das ist nicht ich persönlich. Die Tatsache, dass es viele Juden und Israelis, die in Deutschland leben und in Angst haben, in Schulen und Universitäten auf die Straßen also zu gehen, das soll besorgniserregend sein für allen in Deutschland. Und ich weiß, dass es viele in Deutschland gibt, die alles tun, damit die jüdische Gemeinde beschützt werden. Und ich schätze es sehr. Ich glaube, dass es wichtig ist. Und wir können diese Abnormalität nicht als normal lassen, wo jede jüdische Einrichtung jetzt mit Polizeischutz, Synagogen, Schulen, wir können das nicht als normal da sehen. Aber wie gesagt, viele Freunde, die zusammenarbeiten, um also die Sicherheit des jüdischen deutschen Staatsangehörigen zu bewahren.
So ist die Lage heute am Dienstag, dem 26. März. Herr Botschafter, wir danken Ihnen sehr für Ihren Besuch in Wetzlar und für das Gespräch. Bleiben Sie behütet.
Vielen, vielen Dank. Und ich muss Ihnen sagen, dass wenn ich jetzt die Israelis sehen, die Jugendlichen in Israel, wie sie aus allen Ecken der Welt wieder zurückgekommen sind, um Israel zu verteidigen und beschützen, habe ich Hoffnung, wie unsere Nationalhymne Hatikva, wenn wir zusammenhalten, sind wir unbesiegbar. Danke.
Das möge Gott schenken. Vielen Dank.
Danke.